Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Gemeinsames Sorgerecht. Mutter und Vater sind für die Kinder zuständig. Das will der Bundesrat zur Regel machen. Zu teure Parfums und Kosmetikprodukte. Die Schweizer Wettbewerbskommission rügt Hersteller, weil sie sich untereinander absprechen. Wann darf ein Gurzli aus der Schweiz die Bezeichnung «Schweizer Gurzli» tragen? Wenn die Zutaten zu 80% aus der Schweiz stammen, fordert der Bauernverband, Gurzli-Hersteller finden das unmöglich. Und eine lahme Ente sei Brüssel, sagt ein Prominenter, der die EU von Herzen liebt.
Es ist also im Augenblick eine lahme Ente. Die Dinge, die sie tun, nützen in Brüssel, nützen häufig nichts. Das sind Unmengen von Vorschriften. Und die, wo sie nützlich sein könnten, die lässt man sie nicht machen.
Der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog gehört zu den Vätern der Eurozone. Wie sie sich entwickeln sollte, sagt er um 1 im Tagesgespräch. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Gehen Eltern getrennte Wege, sollen sie künftig in der Regel ein gemeinsames Sorgerecht für ihre Kinder haben. Das hat der Bundesrat bei der Revision des Zivilgesetzbuches entschieden. Im Zentrum der neuen Regelung stehe das Kindeswohl. Und nur wenn die Interessen des Kindes gefährdet seien, könne das Sorgerecht einem Elternteil allein zugesprochen werden, heißt es in der Mitteilung des Bundesamts für Justiz. Unter dem gemeinsamen Sorgerecht darf ein Elternteil seinen Wohnort nur mit Zustimmung des anderen Elternteils ins Ausland verlegen. Im kommenden Jahr will der Bundesrat auch neue Regeln zur finanziellen Unterhaltspflicht der Eltern vorlegen. Auch die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen hat sich mit den Anliegen von Kindern bei Scheidungen oder Trennungen befasst. Kinder sollen in allen sie betreffenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren angehört werden, fordert sie. Vor allem wenn sich Eltern trennen oder scheiden, sei die Anhörung heute nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Nur gerade in 10% der jährlichen Trennungs- oder Scheidungsverfahren würden die Kinder angehört. Die Schweizer Wettbewerbskommission WEKO rügt mehrere Firmen der Kosmetik- und Parfümeriebranche. Diese hätten Informationen über Preise, Umsätze und Werbekosten ausgetauscht, so die WEKO. Damit hätten sie den Wettbewerb erheblich beschränkt und gegen das Kartellgesetz verstoßen. Die Wettbewerbskommission droht den betreffenden Firmen mit Sanktionen, sollten sie weiterhin sensible Informationen austauschen. Wie die WEKO mitteilt, hat sie gegen 27 führende Hersteller von Luxuskosmetikartikeln ermittelt, nachdem sich eines der Unternehmen selbst anzeigte. Vertreter der EU-Kommission beraten die griechische Regierung, wenn sie mit der Schweiz über ein Steuerabkommen verhandelt. Wie Schweizer Radio DRS aus Kreisen der EU-Kommission erfahren hat, will die Kommission dabei insbesondere darauf achten, dass ein solches Abkommen die EU-Verträge nicht verletzt. Der Chef der Taskforce für Griechenland hat heute einen ersten Bericht vorgelegt. Diesem ist zu entnehmen, dass die Kommission Griechenland zu mehr Steuereinnahmen verhelfen will. Dabei werden ausdrücklich die, Zitat, gewaltigen Summen erwähnt, welche griechische Bürger in die Schweiz verschieben würden. Wo Schweiz draufsteht, soll auch ein Schweizer Produkt drin sein. Das fordern die Schweizer Bauern und drohen damit, eine Initiative zu starten. Die Bauern wollen damit Druck machen auf das Parlament, denn dieses soll Ja sagen zur sogenannten Swissness-Vorlage. Laut dieser soll gelten, ein Produkt darf nur dann als Schweizer Produkt bezeichnet werden, wenn mindestens 80% des Rohstoffgewichts aus der Schweiz stammen. Sollte das Parlament dem nicht zustimmen oder die Vorlage stark abschwächen, wollen die Bauern Unterschriften sammeln, wie sie an ihrer Jahresversammlung beschlossen haben. Die Regierung des Kantons Zürich hat die sogenannten Alkoholtestkäufe legalisiert. Sie passt das entsprechende Gesetz auf das neue Jahr an, so wie es das Parlament wünschte. Bei den Tests werden Jugendliche eingesetzt, die etwa in Restaurants oder Tankstellenjobs versuchen, Alkohol zu kaufen. So soll kontrolliert werden, ob sich die Verkäufer an den Jugendschutz halten. Im Kanton Zürich werden solche Testkäufe seit einigen Jahren durchgeführt. Ob sie rechtlich zulässig sind, war bisher jedoch umstritten. Die Bombenanschläge auf mehrere IKEA-Filialen in Europa sind geklärt. Zwei Männer haben gestanden, sie hätten die Anschläge auf die Filialen in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Tschechien verübt. Das teilten das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in Dresden mit. Die beiden Männer waren im Oktober in Polen festgenommen worden. Sie gaben Geldnot als Motiv an. Zwischen Mai und September waren in mehreren europäischen Filialen des Möbelhauses Sprengsätze explodiert. Dabei gab es am 10. Juni zwei Leichtverletzte, als in der IKEA in Dresden eine Bombe explodierte.
Sie hören Rendezvous. Wir reden gleich über das gemeinsame Sorgerecht und dann über folgende Themen. Ein Schweizer Guetzli zu machen, das auch so heißen darf, könnte sehr schwierig werden. Das befürchtet die Guetzli-Branche. Besuch in einer Fabrik. Im kleinen Kuwait auf der arabischen Halbinsel gibt's viel Öl, seit neuestem aber auch wütenden Protest gegen die Regierung. Wie gefährlich wird das? In weiteren Berichten geht es um die berühmteste Tür Italiens, um Hochwasserschutz im Wasserkanton Aargau und um Kinder, die man beim Surfen im Internet begleiten solle, aber nicht kontrollieren.
Ich finde, ich habe das Recht darauf, Sachen zu machen, die meine Eltern nicht wissen müssen.
Das findet der 12-jährige Anselmo und die Kinderlobby stimmt ihm zu. Im Tagesgespräch der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog zur EU in der Krise. Jetzt aber Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.642 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.24.06 gehandelt, der Dollar zu 91,99 Rappen. Das Wetter in Juranähe hat es heute immer wieder Wolken, welche zeitweise auch ins Mittelland hinausziehen. In den anderen Regionen der Schweiz bleibt es fast wolkenlos. Die Temperatur liegt am Nachmittag zwischen 4 und 10 Grad. Morgen Freitag und am Wochenende liegt im Mittelland Nebel, welcher sich tagsüber jeweils teilweise auflöst. Sonst scheint meist die Sonne, vor allem im Westen und im Jura gibt es am Wochenende aber auch Wolken. Die Höchsttemperatur liegt bei zähem Nebel um 4, sonst werden rund 9 Grad erreicht. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Degradiert zum Zahlvater sehen sich viele Männer nach einer Scheidung oder Trennung. Denn das Sorgerecht für die Kinder wird heute meist den Müttern übertragen. Das soll sich nun ändern. Künftig sollen die Eltern auch nach der Trennung gemeinsam für das Kind sorgen. Eine wegweisende Gesetzesänderung für ein Land, in dem schon fast jede zweite Ehe auseinandergeht. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Geht die Liebe in Brüche und eine Beziehung auseinander, beginnt bei den meisten Paaren mit Kindern der Kampf ums Sorgerecht. Bis anhin wurden bei diesem Ringen meist die Väter benachteiligt, denn bei verheirateten Paaren und bei Konkubinatspaaren wurde die elterliche Sorge im Regelfall einem einzigen Elternteil zugewiesen und zwar der Mutter, was auch Justizministerin Simonetta Sommaruga bedenklich findet.
Das heutige Sorgerecht ist einseitig auf einen Elternteil ausgerichtet, sorgt regelmäßig für Streit, auch zwischen den Eltern. Wir möchten, dass das Sorgerecht in Zukunft viel stärker darauf fokussiert ist, dass das Wohl des Kindes im Zentrum steht, dass der Gesetzgeber nicht entscheidet, wer das Sorgerecht bekommt, sondern dass beide Eltern Verantwortung tragen für ein Kind. Deshalb das gemeinsame elterliche Sorgerecht.
Künftig sollen nach einer Scheidung also beide Elternteile die elterliche Sorge erhalten. Und weil es inzwischen viele Familienformen gibt, gilt diese Regelung auch für Konkubinatspaare mit Kindern. Die neue gemeinsame elterliche Sorge bedeutet konkret, dass die Eltern alles, was das Kind betrifft, auch gemeinsam regeln. Da geht es um grundsätzliche Fragen wie der Schule, der Erziehung, wichtige Regeln und Verbote. Auch der Aufenthaltsort des Kindes muss gemeinsam bestimmt werden. Die gemeinsame elterliche Sorge ist ein Anliegen vor allem auch von Väterorganisationen. Oliver Hunziker vom Verein VEV beispielsweise begrüßt die Gesetzesrevision unter anderem, weil diese auch für Scheidungsfälle gelten soll, die 5 Jahre zurückliegen.
Das bedeutet, dass auch Fälle, die jetzt aktuell laufen, noch eine Chance haben, von diesem Gesetz zu profitieren.
Auch viele Pädagogen halten diese Regelung für richtig, doch nicht immer ist die gemeinsame elterliche Sorge auch sinnvoll. Darum muss bei einem verheirateten Paar der Richter und bei einem Konkubinatspaar die Kinderschutzbehörde immer auch entscheiden, ob diese gemeinsame Sorge tatsächlich im Kindeswohl liegt. Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Es gibt Situationen, wo zum Beispiel ein Elternteil unmündig ist, also noch nicht 18-jährig ist. Da gibt es noch keine elterliche Sorge. Es gibt auch die Situation, wo ein Elternteil zum Beispiel krank ist und diese elterliche Sorge gar nicht wahrnehmen kann. Aber auch bei Gewalttätigkeit eines Elternteils kann ein Gericht entscheiden oder die Kinderschutzbehörde, dass dieser Elternteil die elterliche Sorge nicht bekommt.
Zeigt sich auch nach der Trennung, dass die Eltern die Sorge über das Kind gemeinsam nicht wahrnehmen können und der Streit weitergeht, dann kann die gemeinsame Sorge wieder entzogen werden vom Richter oder von der Kinderschutzbehörde bei früheren Konkubinatspaaren.
Die Düfte sind mal süß, mal herb, mal frisch, mal verführerisch. Parfums. Für diese Produkte bezahlen wir viel, wohl zu viel. Und dies nicht, weil die Produkte so edel sind, sondern weil der Wettbewerb nicht spielt. Zahlreiche Parfümerie- und Kosmetikfirmen in der Schweiz haben untereinander unzulässig Informationen ausgetauscht. Sie haben damit gegen das Kartellgesetz verstoßen. Tobias Fessler.
Es geht um verschiedenste Firmen aus der Luxuskosmetikbranche. Namen wie Chanel, Estée Lauder oder Parfum Christian Dior sind aufgelistet. Deren Tochtergesellschaften in der Schweiz und die Verteiler der Produkte wussten zu viel voneinander. Der stellvertretende Direktor der Wettbewerbskommission, Patrick Ducret, erklärt.
Die Wettbewerbskommission hat festgestellt, dass diese Unternehmen einen unzulässigen Informationsaustausch unter sich getätigt haben mit Informationen, die ansonsten gegenüber Konkurrenten sehr sensibel und Geschäftsgeheimnisse sind.
Informationen über ihre Preise, über ihre Umsätze und auch über die Werbekosten zum Beispiel wurden da munter ausgetauscht. Das verstößt gegen das Kartellgesetz. Im Grunde hebelt solches Wissen den Markt aus. Der Wettbewerb spielt nicht, wie er sollte, er ist verzerrt. Mit ihrem ausgetauschten Wissen könnten die Konkurrenten ihr Verhalten anpassen. Eine mögliche Auswirkung wären zu hohe Preise für die Kundin, den Kunden. Allerdings, sagt Patrick Ducret,
die Wettbewerbskommission hat keinen Nachweis erbringen können, dass dieser Informationsaustausch einen direkten Einfluss auf das Preisverhalten der einzelnen Unternehmen gehabt hat, sodass also keine Preisabrede in diesem Sinn vorliegt.
Aus diesem Grund hat die WEKO jetzt auch keine Sanktionen verhängt. Die fehlbaren Unternehmen müssen also keine Buße bezahlen. Das geht auf eine Eigenheit im schweizerischen Kartellrecht zurück. Nicht alles, was illegal ist, wird auch gebüßt.
Das sind so horizontale Kartelle zwischen Konkurrenten über Preise, Mengen, Gebiete oder wenn das in Vertriebsverträgen Preisbindungen oder absoluter Gebietsschutz ist, können direkt Sanktionen ausgesprochen werden. Aber für alle anderen Formen von auch unzulässigen Wettbewerbsabreden gibt es eben keine direkten Sanktionen, sondern nur Sanktionen für den Wiederholungsfall.
Und das werde auch im revidierten Kartellrecht so bleiben. Der Bundesrat hat gestern erst die Eckdaten für diese Revision bekannt gegeben mit dem Ziel, die Verfahren schneller und besser zu machen.
Wie viel Schweiz muss in einem Schweizer Produkt drin sein? Mindestens 80%, findet der Bundesrat. Nur dann dürfe das Schweizer Kreuz auf der Verpackung prangen, sagt auch der Bauernverband, der sich heute mit der sogenannten Swissness-Vorlage beschäftigt und mit einer Initiative liebäugelt. 80% sind zu viel, klagt die Lebensmittelindustrie. Arbeitsplätze wären dann in Gefahr. Raphael von Matt hat die Gurzli-Fabrik Wernli im solothurnischen Trimbach besucht.
In der großen Fabrikhalle der Wernli AG ist es angenehm warm, es duftet süß nach Schokolade. Doch wenn Geschäftsleiterin Marianne Wüthrich das Stichwort Swissness-Vorlage hört, reagiert sie bitter.
Ich finde es eigentlich ziemlich schlimm, da wir die Schweizer Produzenten bei der Ausgangslage besser schützen wollten und wir sie eigentlich jetzt abstrafen würden. Das wäre total am Erfinder vorbei, denke ich mal. Und wir müssten uns neu ausrichten.
Die Vorlage verlangt, dass 80% der Rohstoffe aus der Schweiz kommen müssen. Wernli kann das nicht einhalten und müsste auf ein verkaufsförderndes Qualitätszeichen verzichten, nämlich auf das Schweizer Kreuz, auf den Biskuitpackungen. Denn bei manchen Gurzli stammt ein guter Teil der Zutaten aus dem Ausland.
Also hier haben wir jetzt ein aufgeschlagenes Eiweiß. Das Eiweiß wird vom Pulver aufbereitet, nicht aus der Schweiz, da nicht in der Schweiz erhältlich. Es ist Zucker drin, teilweise aus der Schweiz. Es ist Kakaopulver drin, nicht aus der Schweiz.
Man kaufe so viele Schweizer Rohstoffe wie möglich, sagt Marian Wüthrich. Aber es gebe hierzulande zu wenig Zucker und Weizen in der gewünschten Qualität für die Biskuitproduktion. Tausende Gurzli fahren auf einem Förderband in den meterlangen Backofen. Mitarbeiterin Jana Aktas steht bei der nächsten Maschine bereit.
Meine Aufgabe ist, Biskuit mit Creme füllen.
300.000 Waffeln, Petit Beurre und Butterherzli stellt Wernli jeden Tag her, auch mit Rohstoffen aus dem Ausland. Dennoch seien dies einheimische Produkte, findet Geschäftsführerin Marian Wüthrich und weist auf ein Dinkelbiskuit.
Voll und ganz ein Schweizer Produkt, ist von der Pike auf hier gemacht. Das Korn ist sogar in der Schweiz vermahlen. Es ist alles Schweizer Dinkel drin, soweit wir den erhalten. Mehr können wir eigentlich gar nicht tun.
Produzenten wie Wernli sind der Meinung, dass auch die Verarbeitung in der Schweiz ein Produkt zum Schweizer Produkt mache. 80% Schweizer Rohstoffe, das sei zu viel. Der Bundesrat und der Bauernverband sehen das anders. Vor allem die Schweizer Rohstoffe machten ein Schweizer Produkt aus. Das schaffe einen sicheren Absatzmarkt für die Schweizer Bauern und stärke die Marke Schweiz. Im nächsten Jahr entscheidet das Parlament. Inzwischen liegt ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch. Bei Produkten wie den Wernli-Gurzli müssten 60% der Rohstoffe aus der Schweiz kommen. So schlägt es die vorberatende Kommission des Nationalrates vor. Wernli wäre damit einverstanden. Und auch der Bauernverband könnte mit dem Kompromiss leben. Bei Wernli in Trimbach sind die Gurzli jetzt gebacken und gefüllt. Nun erhalten sie einen Schokoladeüberzug. Mitarbeiterin Jana Aktas kontrolliert den Prozess. Ob Schweizer oder ausländische Zutaten, sie ist zufrieden mit ihrem süßen Job.
Oh ja, das ist traumhaft. Schokoladecreme. Ich esse jeden Tag eine, zwei, drei Stück.
In Italien haben Mario Monti und seine Minister den Amtseid geschworen. Heute und morgen geht Monti mit seinem Regierungsprogramm vors Parlament. Bis es im Lauf der Woche soweit war, blickte alle Welt auf eine Tür. Tagebucheintrag Nummer 4 von Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Rom, Donnerstag, 17. November. In Italien hat es eine Türe zu ungeahnter Bekanntheit gebracht. Nicht irgendeine Türe, sondern eine mit zwei Flügeln aus schönster polierter Eiche, die sich in diesen Tagen viel häufiger als sonst öffnete und schloss. Und jedes Mal, wenn sie aufging, hielt die Nation oder zumindest jene, die es interessierte, den Atem an. Häufig passierte gar nichts, sondern bloß ein eifriger Mitarbeiter brachte Akten hinaus, leere Gläser und Ähnliches. Die Rede ist von einer Türe im Quirinalspalast, dem Sitz von Staatspräsident Giorgio Napolitano. Dutzende von Fernsehkameras hatten sie ins Visier genommen. War sie geschlossen, wusste Italien, die neue Regierung steht noch nicht. Napolitano und Mario Monti waren hinter dieser Türe noch am Aushandeln. Mit der Zeit wusste man, immer wenn zwei Corazzieri links und rechts der Türe Stellung bezogen, dann würde der Generalsekretär von Giorgio Napolitano bald eine wichtige Mitteilung machen. Corazzieri übrigens, das ist die Garde des Staatspräsidenten. Corazzieri müssen mindestens 1,80 Meter groß sein, nicht so einfach zu finden in Italien. Bei jungen Italienerinnen sind sie hoch im Kurs, eben weil sie groß sind, keinen Bierbauch haben und gut verdienen. Aber zurück zur Tür. Die Scheinwerfer sind erloschen, der Journalistentrupp ist abgezogen, Italien hat eine Regierung. Und hinter dieser Türe findet einer vielleicht wieder ein bisschen Ruhe, Giorgio Napolitano. Dieser, man kann es nicht oft genug sagen, dieser kluge, umsichtige, 86-jährige Mann, Staatspräsident von Italien.
Zieht der arabische Frühling nun auch im kleinen Erdölstaat Kuwait ein? Das fragt man sich, wenn man hört, dass Oppositionelle letzte Nacht das Parlamentsgebäude gestürmt haben. Sie forderten den Rücktritt des kuwaitischen Regierungschefs. Sicherheitskräfte vertrieben die Oppositionellen zwar schnell wieder, aber die Aktion macht deutlich, auch in Kuwait gärt Unzufriedenheit. Ich bin nun verbunden mit unserem diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger. Fredrik Steiger, warum sind diese Oppositionellen denn so unzufrieden? Das Erdöl sorgt doch dafür, dass es der breiten Bevölkerung recht gut geht.
Das ist richtig. Es geht nicht um soziale Not, nicht um Armut in Kuwait. Das Land ist nach wie vor eines der reichsten der Welt. Das Gesundheitswesen ist umsonst, ebenso das Bildungswesen. Es gibt keine Steuern. Und trotzdem gibt es diese Unzufriedenheit, und zwar verbreitet und stark. Auf der einen Seite sind Konservative und Islamisten nicht einverstanden mit dem Herrscherhaus, weil es aus ihrer Sicht zu prowestlich, zu modern, zu liberal ist. Sie möchten das Rad zurückdrehen. Auf der anderen Seite gibt es Reformer und Liberale, die möchten eine bessere Wirtschaftspolitik und mehr politische Rechte. Und allesamt finden sie, es gibt viel zu viel Korruption in Kuwait. Und die jetzigen Unruhen gründen auch gerade in dieser Korruption, weil nämlich bekannt geworden ist, dass etliche regierungstreue Abgeordnete in den letzten Monaten offenbar über 300 Millionen an Schmiergeldern kassiert haben sollen.
Kuwait hat ein recht starkes Parlament. Warum versuchen die Unzufriedenen denn ihre Ziele nicht über das Parlament zu erreichen?
Laut Verfassung ist ja Kuwait anders als die übrigen Golfstaaten keine absolute, sondern eine konstitutionelle Monarchie. Aber es ist eine unvollständige konstitutionelle Monarchie, denn die Regierung und die Minister werden nicht vom Parlament, wie das so sein müsste, sondern vom Emir bestimmt. Das heißt, man hat auf der einen Seite ein starkes, aufmüpfiges Parlament und auf der anderen Seite eine Regierung, die völlig unabhängig von diesem Parlament zustande kommt. Das führt notgedrungen zu einer Dauerblockade, und das ist eines der Grundprobleme in Kuwait.
Was denken Sie, Fredrik Steiger, wie gefährlich ist denn dieser Konflikt in Kuwait?
Ich glaube, ein instabiles Kuwait, und danach sieht es im Moment aus, ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zum einen wegen des Erdölpreises. In Kuwait lagen die viertgrößten Erdölreserven der Welt. Dann ist Kuwait religiös gespalten. Es gibt 2/3 Sunniten, 1/3 Schiiten. Wenn nun die Unruhen stärker werden, werden auch die Religionsgegensätze vermutlich stärker. Und schließlich die strategische Lage. Kuwait liegt im Spannungsgebiet zwischen Iran, Irak, Saudi-Arabien. Die Amerikaner wollen demnächst 4'000 Soldaten vom Irak nach Kuwait verlegen. Also wenn nun die Unruhen, das Chaos in Kuwait sich ausbreitet, dann hat das Bedeutung und ist gefährlich weit über das kleine Emirat hinaus.
Besten Dank für Ihre Einschätzungen. Fredrik Steiger war das. Kindern zuhören. Unter diesem Titel fordert die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen, dass sich Kinder mehr beteiligen können bei Entscheiden, die sie unmittelbar betreffen. Dieses Recht auf Gehör ist auch bei vielen Alltagsentscheidungen wichtig, zum Beispiel beim Umgang mit dem Internet. Wie lange soll ein Kind im Internet surfen dürfen? Wie stark sollen die Eltern es kontrollieren? Wissen die Kinder um die Gefahren des Internets? Fragen, bei denen Kinder und Jugendliche durchaus eine Meinung haben. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn fragte danach.
Max, Anselmo, Anja und Lina, zwischen 8 und 14 Jahren sind sie alt. Internet ist für sie das Normalste der Welt.
Wir machen Computerspiele. Ich gehe meistens auf Facebook oder auf YouTube und schaue manchmal Filme.
Ich gehe meistens auf YouTube und höre dann einfach ein bisschen Musik. Vor allem bin ich einfach auf Facebook oder auf YouTube, aber sonst nicht mehr.
Computerspiele, Musik hören auf YouTube, mit Freunden chatten auf Facebook, der virtuellen Austauschplattform. Die jungen Internetnutzer kennen sich im weltweiten Netz aus und sie wissen um die Gefahren. Die 11-jährige Anja und der 12-jährige Anselmo.
Man weiss ja nie, wenn es etwas speichert, wenn man neu mit drauf geht. Weiss man nie, wenn es speichert auf dem Computer. Das ist ein bisschen gefährlich.
Gefahr von Pädophilen oder irgendwelche Hacker, die zum Beispiel Trojaner senden oder so.
Und selbst der kleine Max, 8 Jahre alt, weiß Bescheid.
Ja, dass sie Sachen anklicken, wo man dann irgendwo Wettbewerb machen kann, wo man dann erst mal zahlen oder etwas Dubes einkaufen, das sind solche Sachen.
Selbst wenn sie noch jung sind, die Kids von heute bewegen sich alles andere als naiv im Internet. Dies bestätigt Petra Greikowski, Geschäftsleiterin der Kinderlobby Schweiz.
Die Kinder wissen viel, viel mehr als die meisten Erwachsenen. Es ist so, dass es wirklich sinnvoll ist, dass Eltern sich das Internet auch von ihren Kindern erklären lassen und zeigen lassen, wo sie unterwegs sind. Das sollte viel, viel mehr in der Praxis umgesetzt werden.
Die Anziehungskraft des Internets auf Kinder ist groß. Und gerade deshalb, betont Kinderlobbyistin Grekowski, deshalb eigne sich das Internet gut als Übungsfeld für Eltern, den Kindern und Jugendlichen mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen. Das heißt allerdings nicht, dass Eltern ihren Kindern keine Grenzen im weltweiten Netz setzen sollen, sondern die Kinder begleiten, nicht über sie bestimmen.
Begleiten schon, Kontrolle nein.
Wie sieht dies bei Max und Anselmo, Anja und Lina aus? Alle vier, so sagen sie, hätten mit ihren Eltern gemeinsam besprochen, was sie im Internet tun und lassen sollen. Der 8-jährige Max und die beiden Mädchen halten sich daran, sagen sie. Anja zum Beispiel ist nicht auf Facebook, hat keinen Account, weil es die Mutter nicht erlaube.
Ich kann keinen, darf keinen haben. Ich bin immer noch zu jung, das heisst ja nicht.
Anja fügt sich dem Verbot der Mutter. Das sei in Ordnung, betont die 11-Jährige, vorläufig jedenfalls. Anders Anselmo. Er surft schon mal unkontrolliert durchs weltweite Netz.
Ich finde, es ist eigentlich auch gut so, weil ich finde, ich habe ein Recht darauf, Sachen zu machen, die meine Eltern nicht wissen müssen.
Beispielsweise Spiele spielen oder Filme schauen, die nicht für einen 12-Jährigen bestimmt sind. Anselmo interpretiert sein Recht auf Privatsphäre in den Augen seiner Eltern wohl entschieden zu weit. Grundsätzlich aber müssen Kinder und Jugendliche Gelegenheit haben, auszuprobieren, wo ihre Selbstbestimmung beginnt und wo sie endet. Petra Grekowski von der Kinderlobby Schweiz.
Ich sehe Erziehung da auch als Auftrag der Eltern, das Kind zu einem mündigen Bürger zu erziehen. Und das heißt, ihnen auch zu sagen, dass sie irgendwann selbst bestimmen müssen über sich. Und das lernt man nur, wenn man das in kleinen Schritten übt.
Wo drohen welche Naturgefahren? Diese Frage klären die Kantone seit 10 Jahren ab und erstellen Gefahrenkarten. Heute hat der Kanton Aargau seine Gefahrenkarte zum Thema Hochwasser präsentiert. Das Wasserschloss der Schweiz ist bei Hochwasser stets besonders gefährdet. Jetzt weiß der Kanton, wie er dieser Gefahr begegnen kann. Aargau-Korrespondent Alex Moser ließ sich das an einem Beispiel erklären.
Mit der Gefahrenkarte Hochwasser sollen Überraschungen vermieden werden. Eine solche passierte am 22. August 2005 in Windisch. An diesem Tag kam es in Unterwindisch zu einer Hochwasserkatastrophe, wie sie das Dorf noch nie gesehen hatte. Blenden wir zurück. Das Quartier Unterwindisch war bedroht. Viele Einfamilienhäuser, Lofts und ein Wehr mit einem Kraftwerk. Die Feuerwehr, der Zivilschutz und die Bewohner des Quartiers Unterwindisch stapelten gemeinsam Sandsäcke, bis eine große Menge Holz angeschwemmt wurde. Der Sandsackwall brach. Ein Teil des Quartiers wurde schließlich überflutet.
Wir waren dort unten, wir haben es probiert. Es ist einfach immer mehr Wasser gekommen. Man kann einfach nur zuschauen.
Es entstand ein Schaden von 20 Millionen Franken. Gemeindeamann Hans-Peter Scheiwiller stand damals im Dauereinsatz. Und heute? Wir stehen an dem Ort, wo damals die Reuss den Sandsackwall durchbrach. Heute schützt eine Mauer das Quartier. Eine Mauer, die im Notfall noch erhöht werden kann. Diese bringe viele Vorteile.
Die baulichen Veränderungen oder Schutzmaßnahmen, die wir erstellt haben, die beruhigen eigentlich den Schlaf, oder? Und haben dazu geführt, dass auch die Gefahrenkarte entsprechend entschärft werden kann.
Die Gefahrenkarte des Kantons Aargau zeigt genau auf, wo welche Gefahren drohen bei Hochwasser. Schon in den 90er Jahren forderte der Bund die Kantone auf, die Karten zu erstellen. Erst nach dem Hochwasser 1999 ging man richtig dahinter. Im Aargau hat Martin Channen seine Gefahrenkarte heute präsentiert und erklärt deren Sinn so.
Es geht darum, zu wissen, was passieren könnte. Wir wollen festlegen, was nicht passieren darf. Und wir wollen anschließend auch aufzeigen, was getan werden könnte. Immer im Hinblick auf Prävention. Wir sind der Ansicht, dass Prävention besser ist und billiger ist, günstiger kommt, als Schäden zu bezahlen.
Eine Mauer bauen kommt also billiger, als hinterher Schäden zu bezahlen. Die Gefahrenkarte ist verbindlich. Das heißt, wer in einem gefährdeten Gebiet neu baut oder umbaut, muss für Hochwasserschutz zahlen.
Er muss nachweisen, wenn er in einem gefährdeten Gebiet baut, dass er hochwassersicher baut. Es geht darum, dass wir Hochwasserschäden, von denen wir wissen, dass sie passieren könnten, vermeiden in Zukunft.
Einige hundert Meter entfernt vom tosenden Reusswehr Unterwindisch steht die neue Überbauung Stegbünd. Das Projekt wurde wegen der Gefahrenkarte modifiziert. So sorgt zum Beispiel ein Erdwall für Schutz. Dadurch wurde diese Überbauung allerdings auch teurer. Ein Eintrag in der Gefahrenkarte bedeutet für eine Gemeinde oder den Bauherrn also grundsätzlich auch mehr Kosten. Deshalb gab es vielerorts Kritik an der Erstellung solcher Pläne. Hans-Peter Scheiwiller sieht das nicht so eng.
Ich sehe das so in einem Gebiet wie hier, das ist ein wunderbares Naturerholungsgebiet. Wenn hier jemand investiert, dann macht er das aufgrund der schönen Natur und der Umgebung und ist vielleicht bereit, diese Mehrkosten zu tragen.
Oder anders gesagt, wer an schöner Lage am Wasser lebt, muss mit Hochwasser rechnen und das hat seinen Preis.
Alex Moser. Im Tagesgespräch jetzt dann gleich der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog, Fan und Kritiker der EU gleichzeitig. Dies nach den Schlagzeilen. Bitte Stefan Wüthrich.
Gehen Eltern getrennte Wege, sollen sie künftig in der Regel ein gemeinsames Sorgerecht für ihre Kinder haben. Das hat der Bundesrat entschieden. Nur wenn das Kindswohl gefährdet sei, könne das Sorgerecht nur einem Elternteil zugesprochen werden. Die Schweizer Wettbewerbskommission WEKO droht mehreren Firmen der Kosmetik- und Parfümeriebranche mit Sanktionen. Die 27 Firmen hätten Informationen über Preise, Umsätze und Werbekosten ausgetauscht und damit gegen das Kartellgesetz verstoßen. Spanien muss erneut mehr Zins bezahlen für neue Anleihen. Für die 4 Milliarden Euro, die Spanien heute aufgenommen hat, verlangte der Kapitalmarkt fast 7% Zins, 1,5% mehr als vor einem Monat. Und soeben hat das Bundesgericht entschieden, die Kantone dürfen Nacktwanderer bestrafen. Die Richter in Lausanne fällten ein Grundsatzurteil zum Nacktwandern. Sie bestätigten eine Buße, welche im Kanton Appenzell-Ausserrhoden verhängt worden war.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.